Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin Radiomoderatorin und Hundetrainerin. Und Cookie ist mein Podenco-Mix aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, die mit ihnen arbeiten und oder diese auch vermitteln. Gemeinsam sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Leben mit diesen Hunden. Heute treffen wir die Hundetrainerin Ariane Grigoleit-Pöpke. Sie ist die Gründerin des Dogworks Hundezentrum. Sie bietet mit ihrem Team Hundetraining mit Klick und Köpfchen sowie Verhaltenstherapie für Hunde in Berlin und Umgebung. Aktuell absolviere ich bei ihr ein Praxiscoaching, aber kennengelernt haben wir uns schon viel früher. Das war 2016, als Cookie bei mir eingezogen ist. Und damals war er gerade mal 5-6 Monate alt. Ich wollte zuerst von Ariane wissen, wie sehr sie sich freut, wenn Menschen mit Tierschutzhunden den Weg zu ihr finden.
Ich finde das großartig, wenn sie vor allem frühzeitig kommen. Also ich habe natürlich, muss ich sagen, gerade im Verhaltenstraining echt viel mit Hunden, also Secondhand- oder Tierschutzhunden zu tun, sowohl aus dem Ausland als auch hier vielleicht aus dem Tierheim. Und je früher man anfängt, um halt von Anfang an so ein gutes Team zu werden und vielleicht auch an den Problemen, die so ein Hund vielleicht mit sich bringt, mit seiner Vorgeschichte zu arbeiten, desto mehr freut man sich als Trainer, ehe man erstmal viel Stress beim Hund hat, weil vielleicht Sachen nicht gleich bearbeitet werden können.
Welchen Stress meinst du?
Also ich würde sagen, so, es gibt häufig zwei große Themen, finde ich. Also entweder Angstverhalten, also gerade in der Stadt häufig, wenn Hunde vielleicht gerade geräuschsensibel sind. Also häufig sind Hunde plötzlich in einem Umfeld, wo viel mehr neue Geräusche und Kontexte sind, als sie vorher kennen. Und manche Hunde reagieren aber auch mit Abwehrverhalten, ne? So ein bisschen Aggressionsverhalten, sei es auf Personen oder andere Hunde. Also das würde ich sagen, schon zwei häufige Themen.
Die auch deshalb entstehen, weil die Umgebung sich total verändert hat zu dem, wo der Hund eigentlich herkommt. Ne? Kommt aus dem ländlichen Gebiet, kommt plötzlich nach Mitte oder mitten in die Stadt rein, ne?
Genau, das auf jeden Fall. Und manchmal ist es auch erstmal eine Strategie natürlich, gerade wenn die am Anfang vielleicht sich so ein bisschen aus Unsicherheit auch schützen wollen. Also nicht immer ist ja die Aggression oder sowas dann, ja, dass der Hund jetzt böse sein will zu jemand, sondern die haben Angst und wollen sich schützen, haben vielleicht auch schon mal nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Nicht alle Tierheime oder Tierpfleger im Ausland sind nett mit den Hunden, ne? So.
Welche Rolle spielt es denn für dich, ob ein Tierschutzhund oder ein Hund vom Züchter bei dir vorgestellt wird? Ändert die Herkunft irgendetwas an deiner Herangehensweise?
Gute Frage. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass jetzt die Herangehensweise von wie wir Training aufbauen, also weil das wird in der Struktur immer kleinschrittig und positiv, über positive Verstärkung gemacht. Aber was wir natürlich im Hintergrund haben müssen, der Hund, der vom Züchter kommt, da haben wir häufig ein komplettes Bild, was hat der Hund bisher erlebt. Beim Tierschutzhund habe ich häufig Puzzlestücke oder wenn vielleicht sogar ganz wenig, wenn er auf der Straße gefunden würde. Das heißt, ich weiß nicht, was ist dem schon passiert und er kann uns die Geschichte nicht so erzählen, nur in Form von seinem Verhalten. Und das heißt, ich muss mehr, ja, so ein bisschen so ein Forscher sein für den Hund. Und manchmal muss man auch sagen, dass wir nicht alles erforschen können. Manchmal muss man auch als Trainer oder auch mit dem Halter einfach wissen, wir nehmen erstmal das, was wir jetzt wissen. Und manchmal versuche ich sogar inzwischen auch die Tierschutzhunde wie ihn einfach, als wenn wir einen Welpen mit einem bestimmten Charakter haben, zu sehen, dass man ihn gar nicht immer mit seiner Vorgeschichte sieht, sondern einfach sieht, okay, jetzt ist das dran. Und dann guckt man, wie kann ich jetzt in dem Zustand, wie er dann ist, was machen sozusagen mit dem Hund.
Ich hatte ja damals deine Hundeschule Dogworks ausgesucht, weil sie so schön um die Ecke war in Heiligensee und vor allen Dingen, weil ich die Website ansprechend fand. Das war natürlich damals noch, ja, das waren so meine Kriterien damals. Ich hatte noch nicht so viel Ahnung, aber ich hatte wirklich auch Glück, dass ich dann bei dir im gewaltfreien Hundetraining gelandet bin. Haben sich die Kriterien bei den Menschen, die zu dir kommen, mittlerweile geändert? Hat sich das Bewusstsein verändert nach 8 Jahren jetzt?
Ich würde sagen, es ist unterschiedlich, ne? Wir haben immer noch Leute, also inzwischen sind wir ja in Bückenwerder, nicht mehr in Heiligensee, haben immer noch Leute, die zufällig vielleicht nah dran wohnen, vielleicht bei sowas wie der Welpenschule dann dementsprechend, einfach weil es in der Nähe ist, zu uns finden. Aber wir haben auch schon die Leute, die bewusst gewaltfreies Training suchen. Und ich bin ja auch in diesem Netzwerk Trainieren statt Dominieren zum Beispiel. Also einige nutzen da dann auch so diese Trainersuche und wissen vorher schon, dass sie vielleicht entweder selber nach diesen Grundsätzen arbeiten wollen. Oder es gibt auch inzwischen schon sehr gut informierte Tierschutzvereine, die auch einfach Empfehlungen aussprechen, die vielleicht jetzt nicht nur eine bestimmte Hundeschule, aber die über dieses Netzwerk oder auch über den IBH, diesen Hundetrainerverband, der auch gewaltfreies Training sich zum Ziel setzt, wo ich auch Mitglied bin, das auch halt nur, also zur Suche nutzen und auch wirklich wissen, sie wollen gewaltfrei arbeiten. Manche leider auch, weil sie schon vorher vielleicht dann durch irgendeinen blöden Grund an vorher nicht so gewaltfreie Hundeschule oder so geraten sind und dann vielleicht danach auch anders machen wollen.
Ja, das ist ja manchmal auch wirklich ein doofer Zufall. Man kriegt es empfohlen von jemandem oder die beste Freundin ist dort und dann macht man da vielleicht Dinge, die, wo der Bauch eigentlich sagt, oh, das kann ich eigentlich mit meinem Hund nicht machen, aber vielleicht muss es so sein, ne? Ist ja auch viel Unwissen noch.
Ja, das auf jeden Fall. Nicht alle Leute wollen ja irgendwas manchmal machen, was für den Hund doof ist, aber denken manchmal vielleicht, ohne es besser zu wissen, dass Hundeerziehung vielleicht so sein müsste, bis man sich vielleicht anders informieren kann.
Warst du als Trainerin auch schon immer gewaltfrei unterwegs?
Genau, also ich arbeite schon immer so nach diesem Grundsatz, gewaltfreies Training und hat Klickertraining basiert im Prinzip. Und ja, habe auch mit meinem Hund also von Anfang an so gearbeitet und wollte deswegen das auch für andere.
Du bist ja von Haus aus Geisteswissenschaftlerin und hast dann deine Trainerinnenlaufbahn begonnen. Wie ist das bei dir passiert, dieser Einstieg?
Genau, also zum Ende vom Studium hin ist mein Hund Finny bei uns eingezogen. Und ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass so Verhaltensweisen, die sie hatte, also es ging viel um Stressfressen draußen und sowas, also mir konnte eigentlich so eine normale Hundeschule oder so nicht weiterhelfen. Und dann habe ich eigentlich wegen meinem eigenen Hund beschlossen, selber eine Hundetrainerausbildung zu machen. Und so ist das Ganze eigentlich gestartet. Und dann bin ich dadurch auch nie in einen anderen beruflichen Werdegang gekommen, weil ich dann einfach gedacht habe, das ist auch das, was ich machen möchte. Ich möchte anderen halt dann helfen, die vielleicht so wie ich damals dann Fragen haben, die man nicht so beantwortet bekommt in bisherigen Hundetraining oder Hundeschulen.
Ich glaube, das ist auch für viele ein ganz klassischer Weg, oder? Man bekommt einen Hund und denkt so, warum macht er A, B, C, D? Bekommt ganz viele Tipps, also so war es bei mir. Und dann habe ich meinen Tipp befolgt, dann habe ich nach ein paar Monaten bemerkt, oh je, jetzt hat sich ein anderes Verhalten verstärkt, dadurch, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, ich muss mal selber lernen, wie das Ganze funktioniert. Das ist bei vielen, glaube ich, so, oder?
Genau, also es ist bei wirklich vielen so und auch einige, die ja auch bei uns eine Hundetrainerausbildung oder sowas anfangen oder auch im Training anfangen, ist genau das, sie wollen den Hund besser verstehen, den eigenen Hund oder auch anderen Hunden vielleicht im Bekanntenkreis helfen können, Fragen beantworten können.
Was hat dir denn besonders viel Freude an dem Job gemacht? Was hat dir gezeigt, du bist auf dem richtigen Weg?
Also auf jeden Fall die Veränderung bei den Hunden, also natürlich auch bei den Menschen, aber einfach am Anfang das Gefühl, wenn man vielleicht einen Hund, der total ängstlich war und der geht plötzlich spazieren oder ein Hund kann plötzlich frei laufen, weil er Rückruf gelernt hat oder so, einfach der Mehrwert im Alltag, sowohl für den Hund, aber auch für den Menschen. Also am Ende ist es gar nicht, dass man damit sein Geld verdient, dass der eigene Hund auch Futter bekommt, sondern dass man einfach halt Probleme löst und sich selber eigentlich auch wirklich freut, wenn es funktioniert im Alltag.
Ja, das ist dann wunderschön, wenn man dann sieht, dass ein Hund vielleicht viel entspannter durch sein Leben gehen kann.
Ja, genau.
Das große Ziel. Was war denn für dich die größte Herausforderung in deiner ersten Zeit als Hundetrainerin? Das ist ja für mich nun auch spannend, weil ich ja auch gerade am Anfang stehe. Ich darf ja das Praxiscoaching hier bei DogWorks machen. Was hat dich am Anfang besonders herausgefordert?
Ich würde sagen, am Anfang ist es so, dass man vielleicht, was heißt also, sehr idealistisch daran rangeht und man möchte natürlich gerne alles zu 100% diesen gewaltfreien Ansatz bei den Menschen am liebsten sofort haben, weil man selber vielleicht dann an so einem Punkt ist, wo man mit dem eigenen Hund so, ne, wo man denkt, es geht nur so, gar nicht anders. Und man muss dann lernen, dass es halt nicht immer, die Welt nicht weiß und schwarz ist, so in diesem Trainingsbereich, dass man kleinschrittiger bei den Menschen was verändert, ja. Also wenn die am Anfang jetzt irgendwie viel an der Leine rucken, dass man vielleicht dann erstmal guckt, ja, dass man die erstmal dafür sensibilisiert und nicht alle Sachen auf einmal, also diese Kleinschrittigkeit zu gucken, dass man nicht alles sofort ändern kann und immer zu gucken, selbst wenn ich ein, zwei Sachen für den Hund verändern kann in seinem Umfeld, ist besser als vorher auf jeden Fall. Und die Herausforderung natürlich, die man hat, mit dem Menschen zu arbeiten, ne? Weil es gibt halt Hunde, die richtig, richtig cool sind und die Menschen schwieriger sind oder so. Und natürlich auch andersrum Menschen, die super cool sind, wo es einfach total matcht, so von der Persönlichkeit. Und der Hund echt nicht einfach ist, ne? Also das ist so beides. Aber wirklich am Anfang dieses kleine Veränderung und dass man nicht alles, was man weiß, jetzt verändern kann für den anderen.
Kannst du dich an schwierige Fälle erinnern, die für dich auch besonders herausfordernd waren? Und warum waren sie so herausfordernd?
Also da gibt es schon also so ein paar Fälle. Also konkret würde ich sagen, ein Fall war auf jeden Fall ein Hund, der draußen gar kein Futter nehmen konnte und wo wir einfach also wo ich auch mit diesem Hund viel gelernt habe, gerade am Anfang, weil man halt einfach ganz andere Verstärker oder Situationen suchen musste, um so einen Lernerfolg zu bekommen und dann zu sehen, dass Ängste weniger werden und der Hund dann irgendwann ganz normal in Anführungsstrichen trainierbar wurde, also wo dann das, was bei vielen Hunden geht, dass man mit Leckerchen direkt arbeiten kann oder so, ne? Aber nicht alle Hunde, gerade Tierschutzhunde, können am Anfang über das Training, was so ein bisschen bekannter ist, dass man mit Leckerchen jetzt so Übungen arbeitet oder den Hund vielleicht in so einen Sitz lockt. Wenn der Hund am Anfang Stress hat und nicht Futter nehmen kann, dann muss man halt so ein bisschen um die Ecke denken auf jeden Fall.
Was würdest du da empfehlen?
Manchmal ist auch weniger mehr erstmal, bei manchen Hunden ist es wirklich erstmal auch manchmal Stress rausnehmen, Druck rausnehmen, manchmal ist es wirklich weniger wollen erstmal. Also viele haben ja die Vorstellung, dass sie den Hund haben und viel mit dem machen wollen und den vielleicht so ins normale Leben mit integrieren wollen. Und manchmal ist es einfach so, okay, wir machen erstmal nur als Ziel, die erste Spaziergerunde irgendwann gehen zu können. Oder dass der Hund sich zu Hause total wohlfühlt und wir vielleicht erstmal nur vor die Tür gehen und erstmal alle so normalen Sachen hinten anstellen, einfach erstmal ankommen, so dieses erstmal miteinander reinfühlen. Und ob der Hund dann mit Leine oder ohne Leine Gassi geht, erstmal die ersten Wochen, Monate, steht erstmal hinter der Beziehung. Erstmal mehr Beziehung vielleicht als Erziehung, manchmal bei den Tierschutzhunden wirklich so diesen Bindungsaufbau mit dem neuen Menschen.
Ja, das ist ja vor allen Dingen Menschenarbeit. Du hast es ja auch schon erwähnt. Ich habe das auch erlebt, als wir hier im Training waren und eine Frau vermeintlich ihren Hund gekniffen hat, wo du meintest, wenn du das nochmal machst, dann kneife ich dich auch. Du hast dabei gelacht und es war sehr charmant. Aber das fand ich eine gute Sache, so dass man, ja, man muss an den Menschen arbeiten, man muss natürlich auch den richtigen Ton finden. Das ist alles echt schwierig auch manchmal, ne?
Ja, total. Und immer überlegen, wie viel bringt es, jedes Detail, was ich gerade beobachtet habe, zu kritisieren. Oder halt, wie ich schon meinte, eben so dieses zu sagen, okay, ich ändere jetzt erstmal einen Punkt, ja, das, was vielleicht auch am schlimmsten ist aus Sicht des Trainers so für den Hund, und dann arbeite ich die nächsten Dinge, so gerade wenn Menschen vorher ganz anders gearbeitet haben, also weil es vielleicht mit dem letzten Hund oder vielleicht hatten die Trainer vorher und er hat ganz andere komische Sachen erzählt, dann muss man sich auch immer bewusst machen, auch die Menschen müssen langsam umlernen, also die können auch nicht sofort, ne?
Das stimmt. Und Menschen sind faul. Ich war es auch, als ich bei dir in der Hundeschule war. Wir sind dann dienstags immer gekommen, meine Freundin, ihre Hündin und mein Cookie. Und dann haben wir auch immer so, ja, und dann bis nächste Woche machen wir diese Hausaufgabe. Und dann haben wir uns montags getroffen. Wir müssen morgen wieder diese Hausaufgabe präsentieren. Wir haben gar nicht geübt. Also so ist es ja dann oft auch leider im Leben, ne?
Klar, und es muss halt am Ende auch in den Alltag passen, ne? Mhm. Also man muss immer dann lieber überlegen, welche Übung ist jetzt die wichtigste, wenn es mehrere gibt und dass dann vielleicht wenigstens die eine Sache regelmäßig geübt werden kann.
Genau. Aber am Ende hat man ja selber was davon und vor allen Dingen der Hund. Man macht das ja für den Hund dann auch, ne?
Genau.
Gibt es auch Menschen, denen du davon abrätst? Also Menschen kommen zu dir und sagen, ich möchte gerne einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren. Und das ist ja im Idealfall die Sache, dass ein Mensch erstmal zu einem Hundetrainer geht und fragt, kannst du dir das bei mir eigentlich vorstellen? Gibt es auch Menschen, denen du davon abrätst, das zu tun?
Also sage ich mal, gerade wenn man den Alltag der Leute vielleicht schon kennt, also ich würde sagen, dass die wenigsten Tierschutzhunde oft so dafür gemacht sind, in so ein ganz überall mit hingenommen werden, also so stressige Situationen, ne? Also wenn man so weiß, der Hund muss sehr viel irgendwo mit hin, ständig ins Restaurant, hier, da, Ortswechsel, viel rumreisen vielleicht, irgendwie sowas, also wenn es keine Alltagsstruktur, also so eine gewisse Ruhe so gibt, also wenn eigentlich der Lebensstil das nicht so richtig hergibt vielleicht, also das wäre so ein Grund. Oder auch wenn man weiß, dass das Umfeld an sich, wo derjenige wohnt, ist vielleicht nicht ganz so passend. Ne? Wenn man richtig in der Stadt wohnt, würde ich vielleicht auch eher überlegen, welcher Hund kommt damit besser klar, so von der Art. Aber auf jeden Fall überlegen, passen die Lebensbedingungen. Und ein anderer Grund wäre vielleicht auch mit ganz kleinen Kindern oder so. Ne? Also wenn man noch nicht weiß, wie ist der Tierschutzhund, auch da muss man vielleicht differenzieren, ob es ein Hund ist, der aus dem Ausland kommt und man ihn nicht gesehen hat. Oder der Hund hier auf einer Pflegestelle ist und man den Hund erstmal kennenlernen kann, ne? Würde ich sagen so. Aber jemand, der ganz kleine Kinder hat, denke ich immer so, dann lieber vielleicht ein bisschen warten, weil der Tierschutzhund braucht halt sehr viel Aufmerksamkeit und es kann halt auch sein, dass das andere alltägliche Leben ein bisschen zurückstecken muss am Anfang mit diesem Hund. Und die Frage ist ja immer dann an den anderen, bist du bereit, dein Leben ein bisschen einzufrieren, gerade deinen normalen Alltag, um den Hund erstmal ankommen zu lassen.
Was denkst du, wie viel Zeit braucht ein Tierschutzhund im Schnitt, um anzukommen?
Oh, ich würde sagen, 3 Wochen bestimmt erstmal, um überhaupt in dem Setting anzukommen, wo er dann gerade ist. Und dann aber eigentlich 3 bis 6 Monate, bis wir den ganzen Hund sehen. Oft passiert es, dass die Hunde am Anfang eher unscheinbar sind so oder schüchterner oder so und dann zeigen sie sich erst richtig, weil sie sich sicher fühlen und vielleicht dann so Sachen gegeben sind wie der Tagesablauf ist gut, es gibt immer Futter, man kennt die Gassi-Routen, dann kann man jetzt ja mal richtig coole Hobbys entwickeln, wie den Hasen jagen oder so. Manchmal passiert es dann, dass sowas plötzlich ist, der Hund war immer in so einem kleinen Umkreis, vielleicht war er schüchtern, blieb immer so da, dann sagt man, ach, ich mach den mal ab, jetzt ist er 3 Monate da, hört ja eigentlich vielleicht schon ganz gut auf den Rückruf und dann kommt der Hase und der Hund geht das erste Mal jagen oder ja, solche Dinge einfach, die dann der Hund sich traut plötzlich.
Ja, und dann kommen sie zu dir ins Anti-Jagd-Training.
Genau.
Was gibt's denn noch für Herausforderungen, die man unbedingt einkalkulieren sollte?
Es gibt ganz viele Sachen. Also ich finde, oft kann Autofahren wirklich ein Thema sein. Also meine Erfahrung, gerade wenn die einen Transport mitgemacht haben, die Hunde, finden die manchmal Autofahren richtig doof. Entweder finden die Hundebox nur doof, wenn man Glück hat, dass der Hund vielleicht so, wenn er angeschnallt fährt oder jemand mit hinten fährt oder so, dass es vielleicht geht. Aber manche finden richtig das Auto richtig doof. Und wenn das Auto dann noch ansatzweise vielleicht wie so ein Transporter aussieht, was vielleicht so an diesen Tiertransport ein bisschen erinnert, oft kommen sie ja aus dem Ausland doch mit mehreren Hunden irgendwie, dann muss man da manchmal richtig Arbeit investieren, dass sie das wieder okay finden.
Das heißt, es ist eigentlich doch besser, wenn man den Hund auf der Pflegestelle kennenlernt und schon mal weiß, ob der vielleicht Auto fährt, wenn es mir wichtig ist, dass mein Hund mit mir Auto fährt.
Genau, also ich würde sagen, immer dann, wenn man nicht weiß, ob es bestimmte Sachen gibt, die erfüllt sein müssen. Ne? Also wenn man sagt, ich kann jetzt nicht so flexibel sein, dass ich den Hund, meinen Alltag so anpasse, ich vielleicht immer von zu Hause arbeite gerade und ich keine Kinder zu Hause habe und habe vielleicht einen großen Garten und ich wohne vielleicht auch ein bisschen ruhig und kann im Prinzip alles so ein bisschen gut managen, sag ich mal, drumherum. Dann, wenn ich weiß, ich habe Sachen, die kann ich nicht verändern, wie ich habe irgendwie jetzt ein bestimmtes Wohnsetting, ich habe schon ein bestimmtes Haustier da, dann würde ich halt vorher, wenn ich den Hund kennenlernen kann, dann würde ich da mehr Wert drauf legen, ne, wenn ich das weiß. Oder ich weiß, der Hund muss mit mir S-Bahn fahren oder so, würde ich halt schon gucken, dass ich vielleicht einen Hund nehme von der Pflegestelle, der mit Menschen ganz okay ist. Ne? Wenn er da mit Hunden schüchtern ist, kann ich das trainieren, aber wenn ich weiß, der muss vielleicht S-Bahn fahren mit mir ins Büro und muss da mit Personen klarkommen oder so, dann würde ich mir das halt angucken. Oder wenn ich Sport machen will mit dem Hund, aber der Hund hat körperliche Probleme. Ist ja auch nicht so selten. Viele Tierschutzhunde haben auch manchmal einen Unfall gehabt oder so, wenn die auf der Straße waren. Oder also oft gibt es doch auch Verletzungen oder irgendwelche Vorgeschichte, krankheitsbedingt oder so. Dass man auch immer guckt, ne, will ich mit dem irgendeinen Hundesport oder was ist. Ich passe das zu dem, was ich machen will mit meiner Freizeit und dem Hund, den ich suche.
Da steht ja oft auch viel in Beschreibungen von Tierschutzorganisationen. Wie viel Wert würdest du dem beimessen?
Leider würde ich immer sagen, dass manche Beschreibungen oft geschönt sind oder so. Oder man muss lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, was da eigentlich steht. Aber ich glaube, zum Teil meinen die das auch nicht böse, sondern können es nicht besser einschätzen. Also ich glaube, manchmal ist da mehr Tierliebe als Fachwissen da. Deswegen muss man immer ganz genau überlegen, auch zu gucken, auch bei Rassebeschreibungen, ne? Oft wird zum Beispiel, was gerne gemischt wird, ist die beiden Begriffe Hütehund und Herdenschutzhund. Und dass das halt einfach einen großen Unterschied macht, ob ich einen Hütehund-Mischling aus dem Auslandstierschutz habe, der vielleicht dann ja so ein bisschen Jagdverhalten und so dieses Hüteverhalten hat. Oder habe ich einen Herdenschutzhund-Mischling, der einfach mal vielleicht mehr aufpasst zu Hause und überlegt, wen lässt da rein mit Fremden und so weiter, ne?
Das kann dann problematisch werden, ne? Wie viele Chancen hat man durch Training, dass dann so hinzubekommen, dass der Alltag wieder funktioniert?
Oh, es kommt echt darauf an, wie die Wohnsituation ist. Also wenn es Managementmöglichkeiten gibt und es gibt irgendwie genug Platz, Haus mit Garten, bestimmt mehr, als wenn es eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist und da jeden Tag Besucher kommen sollen und der Hund in der Fläche eingeschränkt ist und draußen vielleicht aufgrund der Problematik auch nicht freilaufen kann. Also ich würde immer sagen, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt werden können, die so ein Hund so hat, kann man also besser am Training arbeiten. Also es ist ja immer so diese Bedürfnisorientierung, ne? Je weniger Bedürfnisse wir befriedigen können, die wichtig sind als Grundlage, desto schwieriger ist Training.
Ja, und so mehr Stress wird ja auch ausgelöst, ne? Wenn genau. Die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, kennen wir ja selber, werden wir granzelig und unruhig. Und so ist es beim Hund ja sicher auch.
Genau, auf jeden Fall.
Worauf sollten denn die Menschen besonderen Wert legen bei der Auswahl ihres Tierschutzhundes?
Erstmal halt zu überlegen, was brauche ich für einen Hund, was suche ich für einen Hund, sowohl vom, was möchte ich mit dem machen an Aktivität, will ich lange spazieren gehen oder eher gemütliche Spaziergänge, habe ich ein Haus mit Garten oder habe ich nur eine Wohnung, also bei der Größe des Hundes vielleicht auch. Dann halt vom Typ her, dass ich überlege, gut, was für Rassen oder Rassemischlinge passen halt nicht zu mir. Ja, wenn ich jetzt sage, wenn ich einen Hund mit ganz viel Jagdtrieb habe, kann der bei mir hier nie laufen, weil ich halt hier nur im Wald wohne, ist es schwierig. Und wie gesagt, Hunde mit Schutz oder Wachinstinkt, ne, wenn man viel Besucher kriegt oder vielleicht auch Kinder hat und die auch viel Besuch kriegen, dann muss man halt immer überlegen, welche Kriterien sprechen schon von vornherein vielleicht gegen eine bestimmte Rasse oder Rassemischung.
Welche Kriterien sollte man denn anlegen bei der Auswahl seines Tierschutzvereins? Woran erkenne ich, dass das jemand ist, der gute Arbeit leistet, und woran erkenne ich eher so schwarze Schafe?
Ich würde erstmal sagen, ein guter Tierschutzverein macht viel Vorarbeit, bevor ein Hund in eine Familie einzieht. Also ich glaube, der Ablauf ist jetzt auch nicht immer genau gleich, aber ich würde sagen, es gibt schon Vorkontrollen von dem Zuhause, wo der Hund einziehen soll. Dann häufig, sage ich mal, sind vielleicht auch schon Hunde vielleicht mal auf einer Pflegestelle oder so, da kommt vielleicht, ne, so wirklich drauf an, oder zumindest gibt es vielleicht engen Kontakt mit dem Tierheim, was sich im Ausland vielleicht befindet oder so, dass vielleicht auch regelmäßig dort vor Ort hingefahren wird oder der Austausch so ist, dass vielleicht möglichst nicht so viele Fehlinformationen in solche Beschreibungen und so weiter reinfließen. Ich finde, es gehört dazu, dass ein gewaltfreier Umgang versucht wird zu praktizieren, soweit es geht, ne, sag ich mal, zumindest hier auf der Pflegestelle in Deutschland sowieso, und vielleicht auch was dafür zu tun, dass im Ausland schon die Hunde auch so gut es geht ordentlich behandelt werden, ne? Also wenn das halt funktioniert. Aber wirklich diese Vorkontrollen und nicht das Gefühl haben, es gibt ganz viele Hunde, die einfach irgendwo hinkommen, dass man nicht sofort einen Hund kriegt. Also ich finde immer das Gefühl, man kriegt sofort einen Hund ohne viel Vorfragen, Vorkontrollen, dann finde ich das schon komisch. Also fände ich komisch als neuer Besitzer.
Ja, Vorkontrollen sind super wichtig, dass da jemand ganz genau hinguckt, ne? Und da natürlich auch wichtig, einen Hundetrainer zu Rate zu ziehen, Hundetrainerin, die einem sagen kann, was da wirklich in dem Text steht und ob das nun wohlwollender Text ist oder auch ein Text über einen Hund, der vielleicht seine Lücken hat, was da zwischen den Zeilen steht.
Ja, genau, also wirklich zu gucken, welche Begriffe stehen da und was heißen die. Es gibt ja manchmal Wörter, die kann man kreativer auslegen, so bei irgendeiner Hundebeschreibung, ne? Also
was zum Beispiel?
Ein Hund kann sensibel sein, das kann gut sein, ja, dass sich das gut anfühlt, weil er ja viel Rücksicht so auf sein Umfeld, seine Menschen nimmt. Das kann aber auch sein, dass er halt super schnell gestresst ist oder so zum Beispiel. Also kann einfach sehr viel immer gemeint sein, ne?
Was ist denn deine persönliche Meinung zum Auslandstierschutz?
Ich finde es schon gut, wenn wir was generell fürs Tierwohl machen. Ich finde es wichtig, dass man aber immer schaut, was können wir alles machen. Also wenn wir einfach immer nur alle Hunde hierher holen, ohne zu überlegen, also was am anderen Ende stattfindet. Ich finde, wir brauchen hier vor Ort genug Stellen, wo sie wohnen können. Also wenn wir sie einfach herholen oder auch Hunde herholen, die hier nicht hinpassen vom Umfeld, ne? Also wenn wir halt viele Herdenschutzhunde holen in ein städtisches Gebiet, ist es halt zum Beispiel problematisch. Aber wir können auch vor Ort Tierschutzarbeit leisten, denke ich, dass man eine Mischung macht aus welche Hunde. Macht es Sinn, sie mit nach Deutschland zu bringen, dass sie eine Chance haben, auch gut zu leben in dem Umfeld, wo sie hinvermittelt werden. Aber manchmal sind auch einfach so Aktionen wie Kastrationsprogramme, was zu tun, dass die Shelters oder Tierheime halt vor Ort gute Bedingungen haben, um erstmal die Hunde aufnehmen zu können. Sicherlich auch Schulung von den Pflegern, Personal, sowas. Also Wissensvermittlung hilft ja total, dass erstmal weniger Tierleid sozusagen so entsteht. Also ich denke, es ist so einerseits klar, Hunden helfen, dass sie hinkommen können. Die auch in der Lage sind, sich hier einzugewöhnen und das Umfeld, wo sie hinkommen. Aber ich denke, wir können auch viel in der Arbeit vor Ort tun, sei es durch Spenden oder einfach wirklich, je nachdem, jeder hat ja einen anderen Bereich, wie er sich einbringen kann. Ich finde es auch toll, wenn Tierärzte sich engagieren und helfen bei Kastrationsprogrammen oder mit gesundheitlicher Pflege und so weiter vor Ort.
Da hatten wir auch schon eine Folge im Podcast mit Sandra Pfaffinger, die auch so ein Kastrationsprojekt in Rumänien unterstützt, die vor Ort war, dort Tierschutzarbeit geleistet hat und dann mit Ärzten dort zusammenarbeitet und dort diese Kastrationen macht.
Ja, das finde ich ganz toll, dass einfach nicht die Hunde auf der Straße sich dann unendlich vermehren und man da nicht helfen kann dann.
Wobei es auch ein Kampf gegen Windmühlen ist eigentlich. Aber für die Leute, sagte sie vor Ort, ist das wichtig, wenn sie wissen, ihre Hündin ist kastriert, die wird nicht mehr Welpen bekommen, dass die Menschen dann entspannter mit den Hunden umgehen und in der Regel auch behalten wollen. Was hältst du denn von der Idee, einen Hund aus dem Urlaub mitzubringen? Den habe ich am Strand gesehen, der war immer so süß, ich habe immer mal Futter mitgebracht und den nehme ich jetzt mit, weil der ist so süß.
Ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man den Hund vielleicht lieb gewinnt und auch da eine Beziehung zu dem irgendwie schon vor Ort aufbaut. Die Frage ist immer, passt er in mein Leben zu Hause? Also ich meine, ich lerne den Hund ja da schon ein bisschen kennen. Wenn er dann mit Menschen aufgeschlossen ist und ich kann mit dem einfühlsam so umgehen und so, dann ist ja die Frage, okay, kriege ich den gesundheitlich erstmal so hin, dass der überhaupt fliegen darf? Also wir dürfen ja manchmal nicht vergessen, dass in der Regel erstmal Voraussetzungen bestehen, um den Hund transportieren zu dürfen. Ne? Da muss der Hund geimpft sein und verschiedene andere Regularien. Ne? Der braucht diesen blauen Impfpass jetzt innerhalb der EU erstmal. Vielleicht ist es sogar noch ein Land außerhalb der EU, dann wird das noch komplizierter. Ne? Dann haben wir auch Quarantänezeiten, Quarantäneregelungen und sowas. Das heißt, erstmal muss ich die rosarote Brille vielleicht absetzen, wenn ich erstmal die Häkchen hintersetze und sage, ich habe jetzt ein Haus mit Garten, ich habe gerade keinen anderen Hund, ich habe Zeit. Dann muss man gucken, welche Regularien gibt es, weil der Hund einfach sicherlich eine bestimmte Gesundheitsprophylaxe braucht. Dann muss ich überlegen, kann ich ihm den Transport zumuten? Wenn ja, wie? Bin ich in Urlaub geflogen oder habe ich mein Auto dabei? Mit Auto vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn ich Pausen machen könnte. Den Hund gleich ins Flugzeug, ne? Immer so ein Abwägen, wie mache ich es? Oder komme ich dann nochmal zurück? Kann ich den auf eine Art Pflegestation vor Ort unterbringen? Aber irgendwie stehen mir da erstmal viele Fragezeichen im Kopf, bevor ich so einen Hund tatsächlich einfach einpacken und mitnehmen kann. Sollte man nicht tun, kann Ärger geben, wenn man einfach so einen niedlichen Welpen am Straßenrand findet. Und selbst wenn der keinen Besitzer hat, braucht er halt leider trotzdem diese Gesundheitspapiere, um reisen zu dürfen.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt, die Gesundheit auch. Ich weiß, wir haben eine Folge auch gehabt mit Nina, die von ihrer Hündin Fili erzählt hat, die sie auch in Griechenland kennengelernt hat. Aber da hatte sie eben auch Kontakt zu der Tierschützerin vor Ort und konnte dann da mit ihr zusammenarbeiten. Es ist ja auch der Punkt Gesundheit bei Tierschutzhunden ein wichtiger. Gerade Tiere aus Südeuropa, die mit dem Leishmaniose-Virus dann kommen können. Und das ist dann eben auch eine Belastung für den Tierhalter. Das darf man eben auch nicht vergessen.
Genau, also ich würde sagen, wenn man jetzt vielleicht für einen Tierschutzhund ein paar hundert Euro nur Schutzgebühr oder so zahlt, im Vergleich jetzt zu ja inzwischen echt horrenden Preisen für manche Hunderassen, ne, die man so vom Züchter kauft, sollte man überlegen, wie kann ich diese gesundheitlichen Sachen vorher vielleicht irgendwie absichern? Habe ich irgendwie eine Rücklage, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann, dass auch wenn hohe Kosten entstehen, es kann mal irgendeine OP resultieren aus irgendeiner Vorerkrankung, Vorverletzung, Diagnostik ist teuer, Blutbilder und so und auch mit dieser erhöhten Gebührenordnung der Tierärzte ist es einfach super teuer, überhaupt irgendwas zu checken, ja, also jeder Tierarztbesuch kostet richtig Geld. Kann man vielleicht eine Versicherung abschließen? Also da gibt es ja inzwischen viele auch so Krankenversicherungen. Aber meine Erfahrung ist halt, dass die Hunde oft was haben, ne? Nicht alle. Ich würde sagen, je jünger, desto weniger manchmal. Also ich sag mal, wenn die noch im besten Fall vielleicht sogar so geboren sind, dass wir es wissen, ne? Gibt es ja auch schon, dass wirklich junge Hunde halt dann schon adoptiert werden können, wenn vielleicht die Mutterhündin auch sogar vielleicht im Shelter oder so die Welpen zur Welt bringt, dann ist das nochmal was anderes, finde ich. Ne? Dann kann ich von ausgehen, dass wenn der dann von Anfang an auch ganz gut ernährt wird und so, weil ich finde, man darf auch nicht vergessen, so Thema Mangelernährung, welche Schäden macht das schon beim Hund und vielleicht, also erst vielleicht nicht, wenn ich ihn habe, aber es kann halt später auf dem Bewegungsapparat, so Folgeerkrankungen, ne? Und ich meine, selbst wenn die Futterspenden haben, aber das heißt ja auch nicht, dass der Hund jetzt, so wie wenn ich jetzt ein Futterabo habe über meinen Online-Shop für meinen Hund oder so, ja, der jede Woche immer genau die gleiche Futtermenge bekommt. Die Frage ist erstmal, werden die einzeln gefüttert oder wird in so einem großen Gehege gefüttert? Und dann gehe ich mal davon aus, die füttern, was sie als Spenden haben zum Teil, auch weil sie es einfach müssen. Und dann ist es halt mal vielleicht Frohlegtrockenfutter und das andere Mal ist es Pedigree oder irgendwas anderes. Und die Kontinuität ist vielleicht gar nicht immer da. Und ob der eine Hund, der noch ein Junghund ist, dann ne, ein anderes Futter kriegen kann, glaube ich halt nicht, geht nicht immer. Und da entstehen natürlich dann auch so Risiken, dass der Hund krank sein könnte, werden könnte, muss man immer im Kopf haben. Kann Rassehund auch, aber die Tierschutzhunde haben noch so mehr Fragezeichen da so dahinter.
Ding ist ja auch, wenn die dann zu schnell zu viel fressen und zu schnell wachsen, dann sind ja auch Gelenkprobleme auch vorprogrammiert. Dann,
das genau, muss man da auch das auch auf jeden Fall.
Stichwort Mehrhundehaltung. Wenn man jetzt einen Tierschutzhund aufgenommen hat und ja, dann hat man ja auch Kontakt zu den Vereinen, man hat sich im Internet connected mit anderen und hat immer wieder diese Versuchung, das geht mir auch so, man trifft einen tollen Hund und denkt so, oh, den würde ich aber auch zu gerne aufnehmen. Ich selber muss mich dann immer wieder am Riemen reißen, weil es geht halt nicht anders. Ich kann nur einen Hund halten und der Cookie fänd's auch doof, glaube ich, wenn da noch jemand wäre. Das ist einfach so. Aber was rätst du Menschen, die mit dem Gedanken spielen, mehr als einen Hund bei sich zu haben?
Also ich finde, es muss erstmal mit Hund 1 alles so klappen, dass der Alltag relativ strukturiert schon funktioniert. Also ich meine, wenn der erste Hund irgendwie ja, ist ja die Frage, ob der Jahre da ist. Monate kann ja unterschiedlich sein, wie lange es dauert, bis der sich so eingelebt hat. Ich finde, wenn der alltagstauglich ist, ja, und da geht es mir nicht darum, ob er den perfekten Grundgehorsam hat, sondern eigentlich eher um, in dem Setting, wie ich wohne, komme ich gut mit dem Hund klar. Und wenn der an der Leine zieht und es stört mich nicht, weil es vielleicht auch ein kleiner Hund ist und ich sage, ich könnte jetzt einen zweiten in der Größe auch noch gut Hände nebenbei, dann ist das okay. Und ich würde überlegen auch schon, wie ist denn das Sozialverhalten von meinem Ersthund? Hat er überhaupt Bock auf andere Hunde oder habe nur ich Bock auf den zweiten Hund? Weil sollte man vielleicht erstmal überlegen, wie ist es, wenn ich Gassi gehe mit dem anderen Hund? Wie ist der, wenn der andere Hunde trifft? Und selbst wenn ja, wenn der andere mag, also wenn es in Frage kommt, immer gucken, was für ein Charakter hat der, also welche Persönlichkeit passt denn dazu, ne? Wenn ich jetzt einen sehr spielfreudigen Hund so habe, dann freut der sich vielleicht auch eher über einen Gegenpart, der auch gerne rumtobt. Habe ich einen ganz ruhigen Hund, freut der sich eher weniger, wenn ich ihm jetzt den super aktiven Junghund spund aber in die Nase setze und er plötzlich eine Nervensäge zu Hause hat. Also immer überlegen, was passt denn da?
Ja, auch bei alten Hunden, wenn man dann denkt, so, ach, jetzt hole ich mir wieder einen jungen Hund und dann kann der Junge vom Alten lernen, dann ist es für den Alten manchmal auch ein bisschen nervig, ne? So ein Welpen dann.
Genau, das auf jeden Fall auch. Also immer prinzipiell erstmal gucken, wie würde der erste Hund reagieren und dann halt, na klar, habe ich das Geld, zwei Hunde zu ernähren sozusagen, nicht nur Futter, sondern Tierarzt mal zwei und vielleicht geht der auch mal teilweise irgendwie in eine Betreuung, wenn ich Urlaub mache, keine Ahnung, also alles ist ja mal zwei. Und auch kann ich rein körperlich zwei Hunde auch halten, ne? Wenn es große Hunde sind oder gehe ich immer zu Zweitgast, ja, so wie ist es abgedeckt, dass diese zwei Hunde auch versorgt sind, habe ich eine Vertretung irgendwie, also können zwei Hunde gemanagt oder sichergestellt werden, dass der Alltag klappt, ne?
Plan B ist immer wichtig, auch genau. Bei einem Hund, ne? Kannst du dich an einen Tierschutzhund in deinem Training noch besonders erinnern?
Geht immer um positive und negative Beispiele manchmal. Aktuell haben wir eine, ja, total spezielle oder auch ein bisschen aufgeregtere Hündin im Training gehabt, die mit anderen Hunden so wirklich Thema hat und es auch sehr lautstark geäußert hat. Und jetzt nach sehr viel Training ist sie so weit, dass sie zumindest auch in einen Gruppenkurs schon integrierbar wird. Und dieser Hund hat halt auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, am Anfang war es nicht so, dass wir jetzt hier einfach mehrere Sachen probieren mussten und der Hund nur einfach länger Zeit brauchte so zum Lernen. Also erstmal brauchte sie auch wirklich die Zeit, aber sie hatte auch durch diese Erkrankung wirklich da Probleme. Und es war zum Beispiel so ein Hund, wo es dann erst viel besser wurde durch die tierärztliche Versorgung zusätzlich praktisch. Aber das ist so ein Hund, der mir sehr am Herzen hängt und da ist aber auch Frauchen sehr engagiert und sehr, möchte auch empathisch wirklich viel tun und sich nicht zu schade, sehr dran zu bleiben am Training und auch viel Arbeit zu investieren. Natürlich ist es anstrengend, der Hund am Anfang jeden Hund anbellt, ohne Frage, wenn man viele Hunde trifft, ne?
Das stimmt, aber es hängt halt immer vom Menschen dann auch ab, wie engagiert er dabei ist, ne?
Genau, und total, total sympathisch, wenn jemand einfach wirklich sagt, okay, dann probieren wir für den Hund jetzt nochmal was anderes und nicht eine ganz schnelle Lösung will, nur weil der Mensch das will, ne?
Ja, die schnelle Lösung gibt es, glaube ich, sowieso nicht. Oder eigentlich nicht, ne?
Selten. Also da müsste dann schon irgendwas sein, dass man wirklich so ein irgendwas findet, was bisher nicht beachtet wurde und dann schnell helfen kann. Aber oftmals dauert es natürlich schon ein bisschen, ne?
Ich glaube, man muss sich da auch selbst an seine eigene Nase fassen. Wenn ich etwas in meinem Leben verändere, dann dauert es ja auch, bis ich aus meinen alten Gewohnheiten und Trotz rauskomme. Deshalb kann man das von seinem Hund nicht erwarten, dass der eben auch von jetzt auf gleich irgendwelches Verhalten verändert, das vielleicht über Jahre sich eingespielt hat, ne? Oder kommt der Hund, ich belle oder ich mache andere Dinge. Wir sind ja jetzt im Januar 2024. Die Tierheime sind überlastet, weil vermehrt Hunde aus der Corona-Zeit dort landen. Wie sehr wirkt sich das auch auf eure Arbeit aus in der Hundeschule?
Ich würde sagen, je mehr Zeit vergeht, desto mehr normalisiert es sich wieder ein bisschen. Also was wir ganz klar hatten, war erstmal der Hype während Corona, dass halt viele Leute einen Hund angeschafft haben, ne? Überproportional viel. Und auch gefühlt so lustige Mischungen inzwischen gezüchtet wurden oder entstanden sind irgendwie, in der Ermangelung, dass es noch so viele Hunde auf dem Markt gab. Also gefühlt haben sich so viele Leute einen Hund geholt, dass es so bei den Züchtern und sowas bestimmte Rassen schon gar nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele interessante Mischlinge, die irgendwie entstanden sind.
Cockapoo.
Ja, zum Beispiel. Also es gibt wirklich einige, wo ich dann erstmal google, was kommt denn da für ein Hund, wenn der Mensch mir so eine Rasse präsentieren würde. Und ich denke mir, nee, ist eigentlich eine Mischung irgendwie. Aber auf jeden Fall hatten viele Leute das Gefühl, sie haben erstmal Zeit. Aber das Erste, was erstmal in dem kurzen Zeitfenster passiert ist, ist erstmal, wir hatten natürlich viel zu tun. Also im Gegensatz zu anderen Branchen war Hundeschule wirklich ganz doll gefragt. Und was dann aber kam, als wieder alle aus dem Homeoffice langsam arbeiten mussten, war natürlich auch Betreuung und jetzt mehrere Sachen. Ein Punkt, klar, Anfragen wirklich für Betreuung. Also wir haben zum Beispiel Hunde, die in der Betreuung sind, die angeschafft wurden, da hieß es Homeoffice. Und jetzt sind die Hunde halt viele Stunden in der Betreuung, weil halt doch irgendwie nicht Homeoffice und wieder richtig vor Ort arbeiten und der Hund dann nicht so lange alleine bleiben kann. Und da sind wir schon wieder Überleitung, alleine bleiben. Die Leute waren alle mal schön zu Hause mit Hund im Homeoffice. Kino war zu, Restaurant war zeitweise zu. Hund war immer zu Hause, man ist Gassi gegangen, hat am Computer gearbeitet, toll. Und dann plötzlich muss man wieder weggehen, sozusagen, oder nach 3, 4, 5, 6 Monaten waren manche Leute ja dann nur beim Hund. Und der Hund konnte nicht mehr allein bleiben. Entweder hat das gar nicht gelernt, wenn es so in Corona angeschaffter Hund war, man hat es halt irgendwie vernachlässigt. Besuch gab es auch nicht viel oder so, das sind so Themen. Aber oft wurde einfach das dann wieder verlernt vom Hund oder noch gar nicht gelernt und dann alleine bleiben Training. Ich hatte in meiner Laufbahn noch nicht so viel Trennungsstress, Bearbeitung geführt, so wie in diesem Kontext auch mit Corona. War schon wirklich so ein Thema. Also dieses alleine bleiben und Hundebetreuung sind so zwei Punkte, die echt, also sich enorm mehr Nachfrage war als vorher.
Wobei sich auch Lebensumstände sehr schnell ändern können. Ne? Man nimmt einen Hund auf unter den Bedingungen und dann plötzlich ist das Leben verändert und dann ja, muss man dann auch einen Plan B dann irgendwie finden, wie man dann weitermachen kann. Und dann sind Hundetagesstätten und Hundeschulen, die man sich vorher gut angeguckt hat und die gewaltfrei arbeiten, natürlich eine gute Lösung.
Genau, also ich freue mich auch, wenn Leute dann ja Hilfe suchen, weil sie wollen ja dann sowohl, dass der Hund entweder betreut ist, als auch, dass der jetzt lernt, alleine zu bleiben. Also das ist schon richtig gut. Generell, klar, haben viele vielleicht auch in Corona gemerkt, dass es auch ganz nett ist, mal so ein bisschen Zeit zu Hause zu haben und da einen Hund einfach auch zu haben an der Seite.
Was wünschst du dir denn für deine Zukunft und die Zukunft des Hundetrainings?
Was ich mir wünsche, dass es normal wird, dass wir gewaltfrei trainieren und dass die schwarzen Schafe, die es einfach noch so auf dem Markt gibt, die gewaltfrei noch nicht gehört haben, sondern wirklich noch wie vor 30 Jahren meinen zu agieren. Also ich wünsche mir auch Fortbildung, Weiterbildung, dass auch Leute, die schon das eine Weile machen, auf dem neuesten Stand bleiben, dass wir dann halt immer wieder gucken, was kann man alles erarbeiten, was können wir am Wissen haben, aber wirklich, dass gewaltfreier Umgang normal wird, dass ein Leineruken verpönt wird, dass Leute wirklich böse gucken, so wie wir in der Kindererziehung weggekommen sind von diesen bestrafungsbasierten, eher zu so Bedürfnis- und vielleicht auch belohnungsorientierten Methodiken, Kindern was beizubringen, dass das halt im Hundetraining sich immer weiter durchsetzt. Und ich finde es auch toll, dass es immer mehr Zugang zu Wissen gibt. Also ich bin ja so ein Fan von auch Online-Sachen, die Leute zu Hause sich anschauen können, wenn es gute Sachen sind. Ja, es gibt bestimmt auch immer verschiedenste Quellen, aber ich finde, der Zugang zu Wissen wird leichter. Als mein Hund neu bei mir war, gab es noch nicht so viel, wo man leicht sich Wissen auch anlesen konnte, was vielleicht auch vernünftigen Background hat. Also hoffe ich, das Wissen auch weiter, ohne so teuer zu sein für jeden, auch im Internet immer mehr wird, was einfach gute Quellen sind.
Ja, es gibt so viele tolle Webinare, die man machen kann, Podcasts, die man sich anhören kann und ja, Bücher sowieso. Da gibt es auch immer mehr Bücher von gewaltfrei arbeitenden TrainerInnen. Wobei, genau, man sicher da auch vorsichtig sein muss, wenn einige schreiben sich gewaltfrei auf ihre Hundeschule und dann gehst du dahin und dann gibt es da doch einige Trainingsformen, die tragen kein Stachelhalsband, aber was sie mit den Hunden machen, ist doch eher gewaltvoll. Durch genau, psychische Gewalt oder...
Ja, auf jeden Fall. Also diese Einschüchterung, die manchmal stattfindet, wo es heißt, nur weil ich den Hund jetzt nicht anfasse, ist es trotzdem Einschüchterung. So blocken und das ist ich, ne?
Genau, dass man da ein Auge fährt. Aber das hast du ja vorhin auch gesagt, man kann ja über den IBH oder auch über Trainieren statt Dominieren tolle Trainer in der eigenen Umgebung finden oder auch die dann fragen, ob sie noch jemanden kennen, wo man gutes Training machen kann. Hier bei uns in Berlin... im Norden ist ja deine Hundeschule eine sehr gute Adresse.
Das war mein Gespräch mit Ariane Grigulei-Pöpke vom Dogworks Hundezentrum in Birkenwerder bei Berlin. Den Link zu ihr sowie zu Bildungsangeboten rund ums Thema Leben mit Hund, die mir besonders gut gefallen, packe ich dir einfach mal in die Shownotes. Apropos gefallen. Wenn du magst, was du hörst, freue ich mich über eine Sternebewertung in deiner Podcast-App, auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Die hilft es anderen Cookies Friends zu finden. Wenn du Fragen hast zum Podcast, einen Kommentar hinterlassen oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter Cookies Friends Podcast. Per E-Mail erreichst du mich unter cookies-friends@posteo.de. Bis dahin, wir hören uns. Oh,